So, guten Morgen, liebe Geschwister und Freunde. Wir waren auch schon. Das habe ich nicht richtig gehört. Guten Morgen.
Ah,
danke. Ich war nur gerade geschluckt irgendwas. Gestern Abend, ja, habe ich das Thema gehabt, ihr seid ein Wohlgeruch Christi für Gott. Deshalb ging es da um die guten Gerüche in der Bibel überhaupt. Aber es hat auch manches Mal ein bisschen schlecht gerochen, vor allem wenn es um die Sünde ging. Die riecht nicht so gut. Und ja, deshalb war das heute Morgen ja schon, wird ja schon gesagt, dass wir gestern über Gerüche gesprochen haben, auch die vielleicht, die nicht so ganz gut sind. Heute Morgen die zweite Gnade. Ein Versuch einer Auslegung dazu. Vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, in 2. Korinther Kapitel 1, was ist das, die zweite Gnade? Muss aber vorausschicken, diese Predigt ist ganz bestimmt nicht für München gemacht worden, sondern eigentlich mal für die eigene Kirchengemeinde. Es kann mal vorkommen, dass Sie sagen, also, lieber Bruder Weber, das passt so nicht ganz auf uns. Ja, dann überspringen wir das einfach, ja. Also, keine Sorge, es ist nicht für München geschrieben worden, ursprünglich. So, und jetzt lese ich das Text. Zweiten Korinther Kapitel 1, Vers 14 und 15. Ich lese schon ein Stück ab 13. Ich hoffe aber, dass ihr es bis ans Ende anerkennt, nämlich was Paulus geschrieben hat. Gleich wie ihr auch uns zum Teil anerkannt habt. Also nicht alle, wie auch heute in der ganzen christlichen Szene, nicht alle anerkennen Paulus. Gleich wie ihr auch uns zum Teil anerkannt habt, dass wir euer Ruhm sind, so wie auch ihr der unsrige Ruhm seid am Tage des Herrn Jesu. Und in diesem Vertrauen wollte ich vorher zu euch kommen, auf dass ihr eine zweite Gnade hättet. Eine zweite Gnade. Nicht wahr, da reibt man sich erstaunt die Augen, da soll es eine zweite Gnade geben. Wir haben doch Gnade empfangen. Und wenn ich die Überschrift betitelt habe, die zweite Gnade, dann ist das eigentlich nicht ganz richtig. Denn es gibt nicht die zweite Gnade, sondern es gibt nur eine zweite Gnade. Dort steht kein Artikel, das ist wichtig. Das hat jetzt auch nichts mit irgendeiner charismatischen Geistestaufe zu tun oder irgendeinem zweiten Segen. Sondern Paulus benutzt dieses Wort, auf das ihr eine zweite Gnade hättet. Wir haben doch durch die Gnade bei unserem Gläubigwerden Gnade empfangen. Gibt es denn noch weitere Gnaden? Dass die Gnade des Glaubens und der Errettung die größte ist, brauche ich nicht zu betonen. Aber es gibt im Alten Testament tatsächlich Stellen, wo die Gnade, das Wort Chesed, im Plural erscheint. Aber im Neuen Testament scheint die Gnade nur in der Einzahl vorzukommen. Ich habe zu Hause eine Menge Hilfsmittel auch für das griechische Neue Testament, aber ich habe das nicht gefunden, dass es dort einen Plural gibt. Im weltlichen Griechisch schon, aber im Neuen Testament. Vielleicht an einer Stelle, aber da ist die Bibelstelle nicht aufgeführt worden. So bleibe ich dabei zu sagen, es gibt eigentlich im Neuen Testament kein Plural, keine Mehrzahl an Gnade. Also, jetzt fangen wir mal an, was ist dann die eine zweite Gnade? Ich will zunächst mit drei Bibelstellen aus dem Neuen Testament beginnen. Da steht in 1. Petrus 5, Vers 10, der Gott aller Gnade, nicht aller Gnaden, aller Gnade. Das bedeutet doch, dass Gott reich ist an einer Gnadenfülle. An einer Vielzahl, und das jetzt die Auslegung zu diesem Die erste Auslegung zu dem Begriff eine zweite Gnade, eine Fülle von Facetten an Gnade hat. Die Gnade ist eine Fülle Gottes, die sich in vielen, vielen Facetten offenbart. Ein wunderbares Wort steht auch dazu in 2. Korinther 9, Vers 8. Gott aber ist mächtig, jede Gnade gegen euch überströmen zu lassen. Also aus der Gnadenfülle eine Vielzahl von Teilen überströmen zu lassen gegen uns. Somit gibt es auch im Neuen Testament viel Gnade, die allerdings aus der einen Gnade herausströmen. Und deshalb hat auch unser Textwort keinen Artikel, die zweite Gnade. Also es gibt nur eine zweite Gnade, die aus der Gnadenfülle herauskommt. Und dann das bekannte Epheserwort, Epheser 2, Vers 7. Auf dass er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade, die Gnade ist ein hat einen überschwänglichen Reichtum, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erwiese in Christus Jesus. Auch hier wird wieder deutlich, dass die Gnade etwas Gefülltes, etwas Reiches ist, eben aus einer Fülle von Einzelgnaden besteht. Und das wird dann besonders deutlich nochmal im Alten Testament. Das steht in Psalm 89, Vers 50. Jetzt im Plural. Wo sind, o Herr, deine ersten Gnaden? Und manche übersetzen ihn auch Gnadenerweise. Das finde ich auch sehr gut. Wo sind, o Herr, deine ersten Gnadenerweise, die du David zugeschworen hast in deiner Treue? Dieses Wort wird dann nochmals zitiert im Neuen Testament, da lässt aber Paulus in Apostelgeschichte 13 die Gnade weg, übersetzt das irgendetwas anderes. Und in Klagelieder 3, Vers 22 ist die Antwort, wo sind deine früheren Gnadenerweise? Klagelieder 3, Vers 22, dort steht, es sind die Gnaden oder Gnadenerweise, dass wir nicht gänzlich umgekommen sind, denn noch nicht sind zu Ende gekommen seine Barmherzigkeiten. Aus seiner Gnade gegen Israel kommt seine Barmherzigkeit. Er lässt sie nie aufhören, seine Gnade oder seine Gnadenerweise. Jetzt die Frage, was ist Gnade? Was ist Gnade? Immer wieder gehört das zu meinem Thema, versuche ich zu erklären, was ist Gnade, und immer kommt am Anfang dasselbe dabei heraus, oder nenne ich dasselbe. Die Gnade ist das umsonst Gottes. Er gibt aus seiner Liebe heraus seine Gnade, alles umsonst. Ein schönes Schriftwort dazu ist Jesaja 55, Vers 1 und 2. Und ihr kein Geld habt, kommet, kauft, esset. Warum wägt ihr Geld dafür das, was nicht Brot ist, als für Dinge, die nichts wert sind? Warum wägt ihr Geld da für etwas, was nichts wert ist? Ihr bekommt doch meine Gnade ganz umsonst. Offenbarung 21, Vers 6. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Das ist Gnade Gottes. Er gibt alles umsonst. Wenn ich ihm sage, das hat einmal Jakob gemacht und andere machen das auch, wenn du mir das gibst, dann will ich dir nachfolgend dein Gott sein. Das ist sein Geschäft. Das ist nicht Gnade. Gott ist zu uns gekommen aus lauter Gnade, ganz umsonst, aus seiner Liebe heraus. Und dann ist die Gnade auch die Fülle seiner Zuwendungen an uns, aus seiner großen Liebe heraus. Die Fülle seiner Zuwendungen an uns, aus seiner großen Liebe heraus. Und dann ist drittens die Gnade auch seine Zuneigung zu mir. Nicht nur die Zuwendungen, sondern auch seine Zuneigung zu mir. Noch einmal aus seiner großen Liebe heraus. Nun ist im Alten Testament so, das Wort Gnade oder Chesed wird auch für Menschen benutzt. Auch für Liebende zum Beispiel. Und das ist auch klar, wenn ein junger Mann, eine junge Frau oder umgekehrt sich eine Zuneigung zueinander haben, dann tun sie das nicht als Geschäft, sondern aus ihrer großen Liebe heraus. Und so steht jetzt in Jeremia 2, Vers 2, ich habe dir gedacht, die Zuneigung deiner Jugend, die Liebe deines Brautstandes, dein Wandel hinter mir her in der Wüste im unbesäten Land. Und dort steht Zuneigung, dort steht dieses Wort Gnade, deine Gnade. Das heißt, dass du dich umsonst ganz aus reinem Herzen mir zugeneigt hast. Dann benutzt an einigen Stellen, wie gesagt, die Bibel auch dieses Wort Gnade. Ein wunderbares Wort dazu steht in Jeremia 31, Vers 3. Jahweh ist mir von ferne erschienen. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, Israel, sagt er. Darum habe ich dir fortdauern lassen meine Gnade. Das heißt, er hat Israel so geliebt, dass er ihm hat fortdauern lassen seine Gnade. Und deshalb kommt die Gnade aus seiner großen Liebe heraus. Ein großes Merkmal der Liebe Gottes, das ist seine Gnade. Das ist seine Gnade. Und deshalb heißt es in Micha 6, Vers 8, jetzt wieder zu uns geredet, es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist, was der Herr von dir fordert, Recht zu üben, Liebe zur Gnade und demütig zu wandeln mit deinem Gott. Dort steht eigentlich Liebe der Gnade, aber das ist schwer verständlich, ist einfach Liebe zur Gnade. Auch der Mensch soll die Gnade lieben und üben und in der Folge dazu die Barmherzigkeit, die immer wieder im Anschluss an Gnade und Gnadenerweise im Alten Testament oder in der Schrift erscheint. Das Hauptstück der Gnade, wie ich schon gesagt habe, das mir geschenkt worden ist, das ist der Glaube. Der Glaube an den Sohn Gottes. Eine sehr schöne Schriftstelle ist dazu Epheser 2, Vers 8 und 9. Durch Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens, das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Wieder, Gott hat es umsonst uns gegeben. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Andere Stellen sagen, der Glaube kommt aus seiner Gnade heraus, zum Beispiel Römer 4, Vers 16. Und wenn ich Gnade empfangen habe, dann arbeitet die Gnade an mir und macht mich tüchtig und passend für das Reich Gottes. Und tüchtig und passend für seinen Leib. Die Arbeit der Gnade an mir finden wir in 1. Korinther 15, Vers 10, wo es heißt, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und das gilt für jeden Einzelnen von uns auch. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich habe als junger Mensch länger gebraucht, das zu kapieren, ich bin doch auch jemand noch. Nein, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, so fährt Paulus fort gegen mich, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade, die mit mir war. Und das galt nicht nur dem Paulus, und das gilt auch uns. 2. Korinther 6, Vers 1 steht, mitarbeitend aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfanget. Die Gnade Gottes nicht vergeblich empfanget. Hier ist unsere Hingabe und hier ist unsere ganze Hingabe gefragt und danach dann die Bemühungen der Liebe und die Werke der Liebe und des Glaubens. Einfach unser ganzer Einsatz. Das ist unsere Antwort auf die Gnade, die wir empfangen haben. Ein ganzer Christ, sagt man, ist etwas Wunderschönes. Ein halber Christ ist ein Unglück. Nicht wahr? Und so soll es sein. Wenn Gott uns erfasst hat in seiner Gnade und durch seine Gnade, durch den Glauben, dann sollen wir antworten mit unserer ganzen Hingabe. So, und jetzt hat eine Gemeinde begonnen zu arbeiten. Jetzt hat Gott mit uns begonnen zu arbeiten. Und nun plätschert unser geistliches Leben so dahin. Vielleicht gibt es Gemeinden, da wird Sünde akzeptiert. Ähnlich wie in Korinth, das ist ein Brief an die Korinther. Sündenakzeptanz war ein Problem in Korinth neben anderen Problemen. Großzügigkeit im Wandel mit der Welt wird in der Gemeinde hingenommen. Das, was die Bibel lehrt, wird locker genommen. Die Gemeinde verflacht, die Gemeinde wird selbstgenügsam. Sie ist mit sich selbst zufrieden. Sie hat keinen Biss mehr, sie ist keine Wohlfühlgemeinde. Das sind so die Stellen, wo ich sage, das muss nicht München treffen. Da habe ich dann in Flein das auch neulich mal gehalten. Da hat eine Geschwister gesagt, das trifft aber nicht auf uns zu. Ich sage, ich weiß doch. Aber vielleicht in meiner Gemeinde zu Hause ist das etwas anders. Das Wort ist kein Hammer mehr, Jeremia 23, 29. Ja, es stimmt, in vielen Gemeinden wird das Wort nicht mehr als Hammer dargeboten. Man meint geradezu, es käme leer zurück und hätte nicht viel ausgerichtet nach dem Wort aus Jesaja 55, 11, dass das Wort Gottes nie leer zurückkommt, sondern das ausrichtet, wozu es gesandt ist. Vielleicht ist die Gemeinde in eine Konsumentenhaltung gerutscht. Das Wort packt sie nicht mehr, weil eben auch das Wort nicht mehr packend ist. Und dann gibt es in einer Gemeinde viele, viele Liegengebliebene. Nicht? Die haben angefangen, einen Anfang gemacht und sind nicht mehr weitergekommen, Liegengebliebene. Die nicht mehr die Kraft besitzen, sich neu aufzuraffen und sich geistlich zu bewegen. Das ist ein Wort aus Hebräer 4, Vers 1, dass wir nicht liegen bleiben sollen. Und heute, in unserer heutigen Welt ist dazugekommen, in den Gemeinden die Akzeptanz paralleler Auffassungen gegen das klare Wort Gottes und paralleler Lebensmodelle, ebenfalls klar gegen Gottes Wort. Man akzeptiert die Neuinterpretation der Schrift. Sie wissen, was ich damit meine. Die Neuinterpretation der Schrift zum eigenen Lebensmodell. Es scheint heutzutage bei manchen so zu sein, dass sie zwar das klare Gotteswort kennen, dass sie sich auch benehmen, als ob sie hinter den Kulissen mit Gott eine private Geheimabsprache getroffen hätten. Nicht wahr? Sage ich mal ein Stichwort. Die Bibel ist zwar gegen Homosexualität, aber ich habe mit Gott so eine Geheimabsprache. Ich darf es trotzdem machen. So kommt man sich heute manches Mal vor. Man reicht auch all denen die Hand, die man früher zu missionieren auszog und die als Feinde des wahren Evangeliums anzusehen sind oder waren und gegen die schon Martin Luther kämpfte, wie auch früher die früheren Brüder der Evangelischen Allianz des Gnadauverbandes, etwa im Aufbruch der Charismatik. In Korinth gab es neben einem sexuell freiheitlichen Lebensstil und auch dem Vordrängen von Frauen an die vorderste Front, an die Sprecherposition, wohl auch einen Kampf um die Bedeutung des Gesetzes und dann besonders um die Anstrengung gewisser Menschen, die Gemeinde von Paulus wegzubringen. Und deshalb auch der zweite Korintherbrief und deshalb auch der Kampf des Paulus, dass die Dinge in Korinth wieder in Ordnung gebracht werden. Die Gemeinde selber ist aber nicht alleine schuld an diesen Entwicklungen. Da las ich vor kurzem ein gutes Wort in Gnaden Herrlichkeit in der letzten Nummer. Der Westen wird verführt und der Osten wird verfolgt von Carlyle. Ein Zitat von Carlyle. Und so ist es auch, die Gemeinden werden auch umkämpft und von Satan, der Satan kämpft um diese Welten, er kämpft auch um alle Gemeinden. Und doch muss man sagen, die Gemeinde im Westen schläft. Und heute diskutiert man ja über das Verhältnis der Evangelikalen zur Schrift und zu modernen Entwicklungen. Man kann tatsächlich feststellen, die Evangelikalen bewegen sich in einem Spagat zwischen Anpassung und Bekenntnis. Es ist einfach so. Wie lange geht das? Wie lange geht das noch? Das geht so lange, bis wir merken oder bis irgendjemand in der Gemeinde merkt, da stimmt doch etwas nicht. Ist das nicht die Situation vieler Gemeinden, die reden lieber von Umwelt, zum Beispiel, als von der Kraft und der Wahrheit des Wortes Gottes? Die klaren Stimmen werden immer geringer und immer weniger. Bis ist ein wichtiges Wort der Heiligen Schrift. So lange geht der bekannte Trott weiter, bis Gott eingreift. Der Herr gibt den Schlaf, aber da sollen wir drin gesunden, aber wir sollen nicht geistlich schlafen. Und deshalb heißt es, stehe auf, der du schläfst. Ein Wort aus Epheser 5, Vers 14. Dass das geschieht, dass wir aufstehen vom Schlaf, dazu dient das Wort, über das ich heute predige. Und nun will ich Stück für Stück zu meinem Thema kommen. Eine zweite Gnade brauchen wir, damit die Gemeinde wieder ein Zeugnis ist, ein Brückenkopf Gottes in der Welt und dass sie zurückfindet zu ihrer inneren Stabilität. Ausgangspunkt war 2. Korinther 1, Vers 15 und der Vers 14, den ich auch gelesen habe. In der ganzen Sache geht es um den Ruhm am Tage unseres Herrn Jesus Christus. Das ist der Tag der Entrückung und diesen Tag sieht man mächtig heraufleuchten. Noch einmal, 2. Korinther 1, Vers 14. Gleich wie ihr auch uns zum Teil anerkannt habt, dass wir euer Ruhm sind. Euer Ruhm sind, so wie auch ihr der unsrige am Tag des Herrn Jesu. Noch einmal, diesen Tag sieht man mächtig heraufleuchten. Und bevor Jesus wiederkommt, jetzt Auslegung für uns, bevor Jesus wiederkommt, will er zuvor noch zu seiner Gemeinde kommen in einer zweiten Gnade. Es stimmt, der Paulus ist nicht mehr da, der kann nicht mehr kommen. Aber es geht um die Wiederkunft. Bevor Jesus wiederkommt, will Paulus noch einmal zu den Korinthern kommen. Vorher will ich noch kommen. Und ich lege das auf uns aus. Bevor Jesus wiederkommt, kommt er zuvor noch mit einer zweiten Gnade zu uns. Und darum bitte ich und davon bin ich auch überzeugt. Warum sollte Jesus noch einmal in einer zweiten Gnade zu uns kommen? Antwort steht bei Paulus, damit wir an seinem Tag uns gegenseitig zum Ruhm sind, das sagt dieser Vers 14. Das ist ein Wort an die Gemeinde vor der Wiederkunft Jesu, damit von unseren Werken nichts verbrennt, 1. Korinther 3, Vers 11 bis 15. Damit wir keine Beschämung an seiner Wiederkunft erleiden, 1. Johannes 2, Vers 28. Und dass wir von und über Gott belehrt sind, und dass wir wegen unserer Unkenntnis über die Schrift und über Gott nicht beschämt werden, 1. Korinther 15, Vers 34. Da steht doch tatsächlich auch geschrieben, und das ist nicht nur für die Korinther geschrieben, dass der Apostel unser Ruhm sein soll auf den Tag Jesu Christi. Da er aber nicht mehr persönlich anwesend ist, heißt das, dass Paulus unser Ruhm wird und ist, über das uns hinterlassene Wort. Die Fragestellung ist also, haben wir dieses Apostelwort angenommen und umgesetzt? Dann schreibt Paulus, zum Teil ja. Und das ist in der ganzen Christenheit, zum Teil wird der Paulus akzeptiert, wie er uns in 2. Korinther 1, Vers 14 wissen lässt. Und wenn wir das Pauluswort akzeptieren, dann ist auch der zweite Teil für uns geschrieben, dann wird das auch geschehen, dass wir die Bitte erreichen, nämlich, dass wir sein Ruhm sind am Tag des Herrn Jesus Christus. Die Annahme seines Wortes und seines Evangeliums könnte auch nach fast 2000 Jahren noch dem Apostel zum Ruhm gereichen, so wird es auch sein. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Auch der Letzte, der noch das Pauluswort annimmt und durch ihn zum Glauben kommt und was alles noch dahinter steht, ist dem Paulus zum Ruhm. Ist das weit hergeholt, wird man vielleicht fragen. Nein. Martin Luther hat das Pauluswort wieder auf den Leuchter gestellt. Welche eine Gnade war die Reformation, dass endlich wieder die Gnade zu uns kam. Und nicht mehr zum Beispiel Ablasshandel, das ist ja bekannt, deshalb ist ja die Reformation gekommen. Und dann ist der Pietismus sozusagen die zweite Gnade der Reformation gewesen, eine nachfolgende positive geistliche Entwicklung ab dem 17. Jahrhundert. Wegen des zeitlichen Abstands zum Apostel wird eine Fragestellung aktuell, die vordergründig viel näher liegt. Welchen Ruhm werde ich am Tag Jesu Christi haben? Welchen Ruhm werde ich haben? Welchen Ruhm werden wir am Tag Jesu haben? Welchen Ruhm wird Paulus mit mir haben am Tag Jesu? Habe ich sein Wort akzeptiert und studiert und gelesen? Welchen Ruhm werden meine Lehrer, meine Evangelisten mit mir haben? Welchen Ruhm wird mein Pastor, also nicht bitte meiner Kirchengemeinde, welchen Ruhm wird mein Pastor, mein Prediger, mein Verkündiger oder mein Gemeindeleiter mit mir haben? Welchen Ruhm werde ich mit meinem Pastor noch einmal haben? Welchen Ruhm werden wir gegenseitig als Brüder und Schwester haben? Welchen Ruhm werden meine Geschwister mit mir haben? Zu welchem Ruhm werden mir meine Geschwister werden? In der eigenen Gemeinde oder woanders? Ich sage es ganz deutlich. Durch Wort und Tat sind mir manche schon zum Ruhm auf den Tag Jesu Christi geworden. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Das weiß ich einfach. Das heißt, ich werde das rühmen, was sie mir gewesen und geworden sind. Da kann jeder jetzt einen Namen oder zwei oder drei hinsetzen, die ihn geistlich gefördert haben. Dann hoffe ich aber auch, dass ich anderen Geschwistern zum Ruhm geworden bin auf seinen Tag. Und das wird jeder von uns auch irgendjemand sein, in irgendeinem Stück, sei es groß oder klein. Das Ziel dieses Pauluswortes ist eine, Anführungszeichen, Ruhmesgemeinde auf seinen Tag. Und dafür gibt er eine zweite Gnade. Und deshalb ist dieses Wort der zweiten Gnade so wichtig für uns. Das ist kein Geheimwort. Was ist das zweite Gnade? Ich habe lange darüber nachgedacht und gesucht. Es ist ganz einfach, dass Gott aus mir, aus uns etwas macht zum Ruhm an seinem Tag. Paulus schreibt diesen Brief in die Situation der Korinther hinein. Das ist richtig. Und dann schreibt er ihnen, ich besuche euch. Warum? Damit ihr eine zweite Gnade habt, damit ihr einen Ruhm auf den Tag unseres Herrn Jesus Christus habt und damit ihr mir, dem Paulus, zum Ruhm seid auf seinen Tag. Hat er übrigens auch schon mal in Thessalonicher geschrieben, 1. Thessalonicher 3. Was für ein Angebot. Da meldet sich Besuch an für eine zweite Gnade. Was für eine Hilfe für die Korinther, dass Paulus noch einmal zu ihnen kommt. Und das Wort gilt auch für uns. Übrigens, wenn jemand das nachlesen möchte, warum Paulus nach Korinth kam, dieses zweite Mal, dritte Mal. Da kann die Einleitung zum zweiten Korintherbrief in der Wuppertaler Studienbibel lesen, hat der Werner de Boer sehr schön gemacht. Jetzt mache ich weiter. Also dieses Wort gilt auch für uns. Für uns heißt das, öffne ich mich ganz neu dem Apostelwort, und ich fördere und möchte, dass durch das Wort und die Verkündigung, durch das Gebet und durch die Hingabe jedes Einzelnen an Jesus und auch ein Stück weit an Paulus, dass sie das bekommen, was noch fehlt. Oder anders ausgedrückt, ich gebe euch, was euch noch fehlt. Paulus ist tot, das ist richtig. Aber wenn Jesus uns mit einer zweiten Gnade kommt, bevor er wiederkommt, dann gibt er uns das, was noch fehlt. Jesus sagt in seiner zweiten Gnade, ich werde ganz neu lebendig in eurer Gemeinde. Ich komme noch einmal zurück zu dem Pauluswort, zu dem Psalmwort 89,50. Da fragt der Psalmist, wo sind, o Herr, deine ersten Gnaden, deine ersten Gnadenerweisungen, die du David zugeschworen hast in deiner Treue? Und so fragen manche auch, wo sind die Brüder? Sind alle tot? Was ist heute los? Da steht die Antwort in diesem Korintherwort, 2. Korinther 1, Vers 15. Ich besuche euch in meiner Treue. Ich gebe euch eine zweite Gnade. Ich reaktiviere euch sozusagen durch eine zweite Gnade. Ich gebe euch, was ihr noch braucht, was noch fehlt und auch das zurück vielleicht, was verloren gegangen ist. Ich beschütze euch auch in verführerischer, vorantichristlicher Zeit, das gehört auch dazu. Die Gemeinde muss heute beschützt und geschützt werden, in viel, viel, vielfältiger Weise. Wie kommt die zweite Gnade? Nein, wie kommt eine zweite Gnade zu uns? Dass wir neu ergriffen werden, neu aufbrechen. Sie kommt in erster Linie durch das Wort zu uns, dass das Wort ganz neu lebendig wird. Das Wort soll uns ganz neu treffen. Das kann ein strenges Wort sein. 2. Korinther 1, 23. Oder 2. Korinther 13, 10. Ich lese die Stellen. Ich aber rufe Gott zum Zeugen an auf meine Seele, dass ich, um euer zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. 2. Korinther 13, 10. Deswegen schreibe ich dieses abwesend, auf dass ich anwesend nicht Strenge gebrauchen müsse, nach der Gewalt, die der Herr mir gegeben hat, zur Auferbauung und nicht zur Zerstörung. Das letzte Wort ist nochmals mutmachend. Warum? Bei jedem Eingriff des Herrn in seine Gemeinde geht es niemals um Zerstörung, sondern immer um Auferbauung. Wir befinden uns eben in der Hand unseres Herrn und nicht in der Hand eines gnadenlosen Despoten. Und deshalb ist das Wort Gottes immer ein auferbauendes Wort, ein aufbauendes Wort. Sei es nun ein strenges, ein mildes oder ein richtendes Wort. Paulus kann streng sein. Paulus kann mild sein. 1. Thessalonicher 2, 7. Sondern wir sind in eurer Mitte gewesen, zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre eigenen Kinder pflegt. Oder sagt in 2. Korinther 10, Vers 1 und 2 und 11, glaube ich. Ich will anwesend am liebsten demütig sein. Er fürchtet aber, dass wegen des fleischlichen Wandels der Gemeinde er anwesend leider kühn sein muss. Fleischlicher Wandel ist nicht nur die Moral. Fleischlicher Wandel, das ist auch Rückfall ins Gesetz. Fleischlicher Wandel ist auch Irrlehre und Sektiererei. Bleiben wir noch beim Begriff Wort stehen. Das Wort in der Gemeinde muss als Wort Gottes aufgenommen werden und auch verkündigt werden. Steht ja beim Petrus, wir sollen so reden wie Aussprüche Gottes. Ich stelle mir das manches Mal vor, wie soll das eigentlich zugehen? Ich kann doch nicht die ganze Zeit nur in Aussprüchen Gottes reden. Aber es steht nun einmal da. Eine Predigt, ein Wort soll einfach auch als Wort Gottes angeboten werden. Und das bemühen sich ja sicherlich alle, die hier stehen. Und dann schreibt er in 1. Thessalonicher 2, Vers 13, und darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfinget, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, Gottes Wort, das auch in euch, den Glaubenden, wirkt. Und das gelingt durch das Wirken des Heiligen Geistes in uns, indem wir das Wort aufnehmen und es dann in uns wirkt und auch wirken soll. Dann muss das Wort deutlich verkündigt werden. Das Wort Gottes muss deutlich verkündigt werden. Nicht so was offen lassen, so wischiwaschi, wie das heute gerne gemacht wird. Du darfst niemand mehr wehtun. Und es ist ja noch viel schlimmer. Es wird dann staatlich bei uns verordnet, was wir predigen und nicht mehr predigen dürfen. Du kannst heute nicht mehr alles sagen. Und da heißt es dann 1. Korinther 14, Vers 8, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampfe rüsten? Und den nächsten Vers darf sich jeder Redner, natürlich auch ich, gerne zu Herzen nehmen. Also auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie wird man wissen, was geredet wird? Denn ihr redet in den Wind. Das bedeutet für mich keine angepasste Rede, die dem anderen schön, eine Rede, die dem anderen schön in Ohren klingt, aber keine innere Kraft hat. Keine angepasste Rede. Der wohl bekannteste Prediger des 19. Jahrhunderts, das war Charles Haddon Spurgeon. Von 1834 bis 1892 hat er gelebt. Er hatte zwei große Vorbilder, nämlich Männer des Glaubens, nämlich George Whitefield, der Wegbereiter von John Wesley, der Missionar Amerikas, und der andere war Martin Luther. Wer hat auch Martin Luther den Leuten aufs Maul geschaut? Nicht, um ihnen eine schöne Rede zu halten, sondern hat geguckt, wie kann ich ihnen das Evangelium am besten beibringen? Wie kann ich es ihnen am besten sagen? Das hat Nachwirkungen bis zum heutigen Tag in der deutschen Sprache und in der Bibel. Damit bin ich natürlich nicht gegen tiefgründige Belehrung, aber beides gehört zusammen. Unser Wort muss eine klare Botschaft sein. Und dann muss das verkündigte Wort immer christozentrisch sein, auf Jesus ausgerichtet sein. Jesus muss im Mittelpunkt stehen, der Sohn Gottes. Und wenn die Predigt auf diese Art und Weise ausgerichtet ist, dann wird auch die Gemeinde Christus orientiert. Nicht mehr, wenn wie Pfarrer, ich sag's mal so, das liest man ja in Idea, eben mehr über Außenpolitik reden und sonst etwas als über Jesus, dann stimmt was nicht. Das wirkt sich dann auch auf die Gemeinde aus. Auch das, was Christum treibt, müssen wir predigen, so hat es Luther formuliert. Und diese Christusorientiertheit führt eben dann auch irgendwann zu einer zweiten Gnade, dass Gott sich in einer Gemeinde, wo es notwendig ist, ganz neu zeigt. Und wieder können wir Paulus zum Ruhm werden auf seinen Tag, auf Tag Jesu Christi, wenn wir das Wort befolgen, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Christi Nachahmer bin. Wir sollen uns auf Jesus ausrichten, so wie es Paulus uns vorgemacht hat. Eine zweite Gnade erhalten wir auch über einen Gebetskampf. Vielleicht müssen wir das wieder neu lernen. Satan kämpft um diese Welt, um diesen Buchtitel noch einmal zu erwähnen, auch gegen eine zweite Gnade in der Gemeinde, dass eine Gemeinde einen neuen Aufbruch bekommt. Dazu lesen wir Kolosser 2, Vers 1. Denn ich will, dass ihr wisset, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und so viele mein Angesicht im Fleische nicht gesehen haben. Luther lässt das Fleisch weg, aber die Elberfelder schreibt, so viele mein Angesicht im Fleisch nicht gesehen haben. Wir sind aufgerufen, eben im Sinne des Apostels in den Gebetskampf einzutreten. Und hier erwähnt nun Paulus Laodicea. Die Laodicea-Gemeinde kennen wir aus Offenbarung 3 aus den 7 Sendschreiben. Laodicea ist das Bild der Gemeinde in der letzten Zeit vor der Wiederkunft Jesu. Und diese Gemeinde erwähnt Paulus nicht umsonst. Sind wir heute nicht in unserer Christenheit, ich nenne das mal so überschlägig, nicht vergleichbar mit Laodicea. Leben wir nicht auch in der Zeit der Lauheit, Verflachung des Abfalls? Und wir, die wir treu sind, erwarten wir nicht auch unseren Herrn in Bälde? Und diese Dinge, das Warten auf den Herrn, begann schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wenn ich bei Ströder, über Ströder gelesen habe, über andere gelesen habe, sie schreiben schon damals, der Herr kommt bald, hat Ströder geschrieben, hat Spurgeon geschrieben und haben viele andere geschrieben und sie sahen beide, Spurgeon und Ströder, die Zeit Laodiceas heraufkommen. Geistliche Faulheit und geistliche Schlafsucht stammen zweifellos auch vom Feind. Wer es nachlesen will, Sprüche 19, Vers 15. Deshalb nochmals die Bitte aus, sei die Bitte aus Epheser 5, Vers 14 erwähnt, dass wir aus dem Schlaf aufwachen sollen. Und wie erleben wir nun eine zweite Gnade? Eine zweite Gnade erleben wir in einer neuen Hingabe. Dazu folgende Geschichte, die mir eine Glaubensschwester, damals junge Glaubensschwester, ich war auch jung, war in den 70er Jahren wohl, bei einer Evangelisation erzählt hat. Sie sagte, als mein Vater schon über 70 Jahre alt war, hat er sich Jesus ganz neu hingegeben und er wirkt seit dieser Zeit in großem Segen. Das war übrigens eine EMK-Gemeinde, es war ja auch ein Zelt von unserer Kirche. Bei einer neuen Hingabe entsteht plötzlich in der Gemeinde eine neue Bereitschaft für Jesus und für seine Gemeinde da zu sein. Und nötig kann auch ein neuer Lebensstil und eine neue Prioritätensetzung entstehen. Nicht? Das ist ja auch ganz wichtig. Wenn uns Jesus besucht mit seiner zweiten Gnade, fragen wir, wie wirkt sich das dann aus? Wie macht er das? Schreibt Paulus in 2. Korinther 13, weil ihr einen Beweis suche, dass Christus in mir redet, der gegen euch nicht schwach ist, sondern mächtig, dynamisch unter euch. Denn wenn er auch in Schwachheit gekreuzigt worden ist, so lebt er doch durch Gottes Kraft. Denn auch wir sind schwach in ihm, aber wir werden mit ihm leben durch Gottes Kraft gegen euch. So prüfet euch selbst, ob ihr im Glauben steht, untersucht euch selbst oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Christus in euch ist. Da scheint mir die Antwort klar zu sein. Wenn Jesus in einer zweiten Gnade zu uns kommt, dann kommt er in seiner Kraft zu uns, in einer geistlichen Kraft. Dann aktiviert er sozusagen in uns die geistliche Kraft. Was ist das? Jede Glühbirne braucht Energie, braucht Kraft. Jedes Auto braucht einen Motor, der Kraft hat. Entweder ist, wenn sie nicht genug Kraft hat, eine trübe Funzel oder ist eine lahme Ente, wie man sagt. Die Kraft Gottes, die Dynamis Gottes ist etwas Gewaltiges. Das betont Paulus besonders in Epheser 1, in Versen 19 und 20, wo er von der vierfachen Kraft Gottes spricht. Und diese Kraft Gottes wirkt in uns verwandelnd. Verwandelnd in die Vollkommenheit Christi. Dorthin sollen wir kommen, Kolosser 1, Vers 29. Sie stärkt uns am inneren Menschen, Epheser 3, Vers 16. Und das alles in menschlicher Schwachheit noch dazu. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, schreibt Paulus. Und diese Kraft kann auch nach außen wirken. Die pietistische Gemeinde hat sehr stark um die Verinnerlichung gerungen. Aber sie hat auch ihr Zeugnis nach außen getragen. Durch tätige Werke, aber auch durch Verkündigung. Die Kraft Gottes, wenn sie wirkt, kann nicht verborgen bleiben. Da schreibt Paulus an Thessalonicher, denn unser Evangelium war nicht bei euch im Worte allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Und diese Thessalonicher ist eine Vorbildgemeinde par excellence. Sie hat das Wort Jesu aufgenommen. Sie hat darum gerungen, wann kommt Jesus wieder? Und ihr Ruf ist hinausgegangen über ihr, dass sie eine Glaubensgemeinde war, die auch standgehalten hat in der Verfolgung. Was wir heute brauchen, was wir neu brauchen, sind nicht die Sprachhülsen, sondern die große Gewissheit unserer Botschaft und die Wahrheit des Evangeliums. Jesus ist keiner von vielen, das wissen wir alle. Nur das Wort Gottes kann diese Welt retten und wird sie auch retten. Ich weiß, dass die Zeit, dass in der Zeit des Abfalls, da zieht sich die Gemeinde immer mehr zurück. Aber sie soll ihr Zeugnis bis zur Wiederkunft Jesu hinaustragen. Bis dahin soll und darf ihre göttliche Kraft sichtbar sein. Und dass der Geist auch ein Geist der Kraft ist, das schreibt Paulus an Timotheus, gerade an etwas zaghaften und, wie wir meinen, sensiblen und nicht sehr energiegeladenen Timotheus. Man kann sie vielleicht auch täuschen in solchen Leuten, aber so wirkt er eben in den Briefen. Und dazu noch ein praktisches Beispiel. Sie kennen vielleicht diesen Namen, den ich nachher nenne. Da ist eine ganz normale Kirchengemeinde in Itzehoe in Schleswig-Holstein. Allerdings hat die Gemeinde einen gläubigen Pastor. Und der bittet eines Tages eine Frau aus der Gemeinde, die Leitung des Gebetsdienstes zu übernehmen. Und diese Frau sagt ja. Ihr Name ist Ihnen wahrscheinlich bekannt. Ihr Name ist Helga Anton. Ich weiß nicht, wer die Bücher gelesen hat. Sie ist in der Zwischenzeit gestorben. Die wäre heute vielleicht schon fast 100 Jahre alt. Und sie wird nunmehr zu einer hauptamtlichen Beterin. Da gab es mal im Brunnenverlag ein Büchlein von Helga Anton, Beten wirkt Wunder. Bald machen dem Pastor Anzeigen in der Tageszeitung mit folgendem Inhalt Not. Sie haben Probleme. Wir helfen Ihnen. Durch Meditation, durch Yoga, durch Pendeln und viele andere Dinge. Das sagt dieser Pastor zu seiner Beterin, dagegen müssen wir etwas tun. Daraufhin setzen sie Anzeigen mit ähnlichem Inhalt in die Zeitung, jedoch mit dem Hilfsangebot durch die christliche Kirchengemeinde und ihren Gebetsdienst. An einem Sonntagabend beginnt es 18 Uhr. Da wird die Hilfe angeboten, für Sonntagabend 18 Uhr. Bald stehen die Leute Schlange. Daraufhin wird der Hilfsdienst häufiger angeboten. Es war wohl täglich oder mehrmals in der Woche. Heilungswunder geschehen. Aber was noch viel wichtiger ist, viele finden den Weg zu Jesus. Das kann man nicht nachmachen. Das war eine Gemeinde. Bei anderen ist es wieder anders. Wie macht man das nun? Wie macht man das nun? Dass Jesus zu uns kommt, wenn wir es brauchen, in einer zweiten Gnade. Dazu soll uns am Schluss noch 1. Thessalonicher 3, Vers 10 und 11 Mut machen. Dort steht, wir flehen Nacht und Tag über die Maßen, dass wir euer Angesicht sehen und vollenden mögen, was an eurem Glauben mangelt. Unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus richte unseren Weg zu euch. Das ist die Bitte um eine zweite Gnade. Diese Bitte wird heute erfüllt durch entsprechende Vorträge, durch Predigten, durch Lesen des Wortes. Wir haben so viele Möglichkeiten heute. Durch Kassetten, durch Bücher und geeignete Schriften verschiedenster Art, die man sich über die Medien leicht beschaffen kann. Vor allem aber wird diese Bitte getragen durch die eigene Gemeinde, die sich darum müht, ein Ruhm auf den Tag Jesu Christi zu sein. Noch einmal. Eine zweite Gnade ist das Hineinwirken Jesu in seine Gemeinde zu ihrer Vervollkommnung, vor seiner Wiederkunft und ihrer Verkündigung
ihrer Verkündigungsarbeit bis zum Schluss. Sie wird darin deutlich sichtbar, dass geistlich Schlafende aufwachen, dass Liegengebliebene neu erweckt werden. Das letzte Ziel ist, dass sie eine Ruhmesgemeinde wird zum späten Ruhm für Paulus, zum Ruhm für unsere Verkündiger und unsere Lehrer und zu unserem eigenen Ruhm auf den Tag unseres Herrn Jesus Christus. So bitte ich am Schluss für mich, für uns und für seine weltweit wirkenden Gläubigen und Heiligen, gib deiner Gemeinde vor deiner Wiederkunft noch eine zweite Gnade. Der Herr möge es schenken, wo es notwendig ist. Jetzt beten wir. Herr Jesus, habe du Dank, dass du uns erwählt hast und dass du uns nicht alleine gelassen hast, nicht als Weisen gelassen, sondern dass du uns in deiner Gnade immer wieder neu beschenkst, mit deinem Wort, mit der Verkündigung, mit der Gemeinschaft, dass wir uns gegenseitig stützen und unterstützen, dass du uns Aufschlüsse gibst aus der Fülle deines Wortes, wir das immer hier in unseren Kreisen und auch hier immer wieder erleben dürfen, mit Freude erleben dürfen. Aber ich darf dich bitten, ganz allgemein, für jedes einzelne Glied am Leibe Christi, dass du es zubereitest auf deinen Tag und dass du in ihm deine Kraft wirken lässt, die nach innen und außen wirkt und sichtbar wird. Du weißt, deine Gemeinde steht weltweit unter Druck, in vielen Ländern in der Verfolgung. Und wir sehen auch diese antichristlichen Zeichen heraufkommen. Auch was hier in unseren Ländern passieren kann. Da gib uns einfach die Tragkraft und das Durchhalten und das Wort des Evangeliums bis zum Schluss. Du weißt, dass auch die Gemeinden hin und her in vielen Anfechtungen sind. Auch da mögest du sie schützen durch deine Gnade und sie immer wieder aufrichten, wo sie gefallen sind. Vor allem die an vorderster Front stehen, die sich oft bewegen müssen zwischen Anpassung und dem deutlichen Wort Gottes. Segne deine Gemeinde und bereite sie zu auf deinen Tag. Dann haben wir so viele Vorbilder im Alten und Neuen Testament über Menschen, mit denen du gegangen bist und die bewegt hast. Und die du zum Segen gesetzt hast und im Segen wirken ließt. Ich denke an Jakob, der so viele Wege gehen musste. Und am Ende seines Lebens hat er den Pharao gesegnet. Und so setze auch uns zum Segen, Herr Jesu, an jeden an seinem Platz. Und lass uns nicht müde werden in der Hingabe und dem Wirken für dich. Ich weiß, dass wir so viel, vor auch unsere jungen Leute, mit Arbeit und Beruf und Familie beschäftigt sind. Aber höre nicht auf, überall zu wirken und dass jeder an seinem Platz ein Zeugnis für dich sein kann. Jeder mit der Gabe und Aufgabe, die du ihm gegeben hast. Schließe uns ein in deinen Frieden, Herr Jesus. Mache uns bereit für dich. Und komme bald, Herr Jesus. Vater, wir wollen dir danken und dich anbeten, in allem dir die Ehre geben durch deinen Sohn Jesus Christus. Gepriesen sei dein heiliger Name. Amen.
Ich darf jetzt vorausschicken, darf ich das sagen, wir singen jetzt ein Lied, das sei angeblich in der Gemeinde nicht bekannt. Ich habe gesagt, ach, singen wir es trotzdem. Und wenn es nicht geht, dann stelle ich mich hier hin und singe Ihnen vor.
Und Entschuldigung, dass ich da, der Bruder Britz, der alte Pastor, der kennt es nämlich auswendig, der darf das dann auch mit mir vorsingen zusammen. Ne?